herzlich willkommen beim Leuchtturm zum Sonnenuntergang, ein Podcast über das Leben mit dem Tod. Wir sprechen hier regelmäßig mit Menschen, die direkt oder indirekt mit dem Tod zu tun haben. Mein Name ist Sonja Böhm und ich arbeite bei Bestattung Michael Schütt. Und ich freue mich auf meinen heutigen Gast, Christoph Weyer. Hallo.
Guten Tag, ich freue mich, hier zu sein.
Klasse. Magst du dich einmal vorstellen?
Mein Name ist Christoph Weyer. Ich bin Kirchenmusiker am Kleinen Michel in Hamburg. Das ist eine der Innenstadtgemeinden in Hamburg, eine der katholischen Innenstadtgemeinden mit einem ganz besonderen Gepräge. Zum einen ist es eine Jesuitengemeinde und zum anderen, dadurch, dass es eine Innenstadtgemeinde ist, haben wir sonntags nicht die immer gleichen Kirchgänger vor Ort, sondern das ist eine sehr wechselnde Gemeinde, vor allen Dingen auch sehr touristisch geprägt. Und die hat nochmal besondere Ansprüche und stellt damit eine der besonderen Kirchorte in Hamburg dar.
Mhm. Ich habe mal ein bisschen geforscht. Du hast Musikwissenschaft und Kirchenmusik studiert. Was hat dich dazu bewogen?
Naja, irgendwie war das so die Standardkarriere, Kinderchor, Jugendchor, Kirchenchor. Und dann muss das ja irgendwie weitergehen und dann studiert man halt Kirchenmusik und dann landet man plötzlich auf der anderen Seite. Also man sitzt da nicht mehr in den Stuhlreihen, sondern steht dann vor den Stuhlreihen. Naja, und irgendwie ist es dann zu so einer Konstante geworden. Ich bin dann später hauptberuflich in die Musikwissenschaft gewechselt, aber ich glaube, dass die Kirchenmusik eine Leidenschaft ist, die geblieben ist und die ich nach wie vor auch am Kleinen Michel in Hamburg mit großer Leidenschaft nachgehe.
Mhm. Welche Instrumente spielst du und wann hast du damit angefangen?
Also, wann ich damit angefangen habe, weiß ich gar nicht. Ich weiß also aus Erzählungen, dass ich wohl schon als kleines Kind neben dem Organisten gestanden habe und vollkommen beeindruckt von den ganzen Knöpfen und diesen Pfeifen war. Also eigentlich wollte ich immer nur Orgel spielen. Zwangsweise ist dann natürlich im Studium auch dann das Klavier dazugekommen und irgendwann in den höheren Semestern so für Begleitung von Barocksachen auch mal ein Cembalo. Aber irgendwie war das immer die Orgel mit ihren fantastischen Möglichkeiten. Ein Instrument, das nicht wie eine Geige einfach aussieht wie eine Geige. Eine Geige sieht aus wie eine Geige. Eine Orgel verändert sich permanent. Es gibt ganz tolle Ansätze im Orgelbau und das ist mein Instrument.
Jetzt hast du schon so ein bisschen angefangen, davon zu schwärmen. Was fasziniert dich daran an Orgel?
Die Orgel ist für mich ein Orchester für sich. Mhm. Man hat unheimlich viele Möglichkeiten, Abwechslung zu schaffen. Es ist fast ausnahmslos alles auf der Orgel spielbar. Und das sind die technischen Innovationen, die man mit der Orgel bauen kann. Das war auch im Grunde genommen schon immer so. Also in der Zeit von Johann Sebastian Bach hat man versucht anzufangen, Stimmungen zu ändern. Dann kommen wir in die Zeit des 19. Jahrhunderts, wo man die großen Orchester, die da aufkommen, versucht auch in der Orgel nachzubilden. Und das ist im Grunde heute ganz genauso, wenn man jetzt sieht, wie Orgeln zunehmend digitalisiert werden und Digitalisierungsmöglichkeiten auch Eingang in Orgeln finden und das auch vor allen Dingen immer selbstverständlicher wird. Und dieses Instrument steht einfach nicht still. Und das, finde ich, ist ein unheimlich großer Reiz, dieses Instrument immer wieder auch neu zu entdecken.
Ich habe bei meiner Recherche herausgefunden, dass du 23 die Orgel in der Elbphilharmonie besuchen durftest oder sogar an der Führung teilnehmen konntest. Was ist der Unterschied? Das ist ja eine Konzertorgel. Was ist da der Unterschied zwischen dieser Orgel in der Elbphilharmonie und einer Orgel wie zum Beispiel im Kleinen Michel?
Also stattgefunden hat diese Orgelführung im Rahmen eines Seminars Orgelbaugeschichte 1440 bis 2019 am Institut für historische Musikwissenschaft der Uni Hamburg, zu dem es auch gehörte, verschiedene Exkursionen an Hamburger Orgeln durchzuführen, weil man einfach nicht nur über Orgeln reden kann, man muss sie hören, man muss sie sehen. Und im Zuge dessen hatten wir auch das Glück, dann zu der Orgel in der Elbphilharmonie fahren zu können. Und dort dann eine Führung bekommen haben, die extra auf uns auch zugeschnitten war. Und das Besondere, glaube ich, ist zum einen die schiere Größe dieser Orgel, die man gar nicht sieht, wenn man als normaler Zuhörer in die Elbphilharmonie geht. Also das geht über 4 Etagen mit eigener Wendeltreppe hinter den Pfeifenreihen, die man so sieht.
Wahnsinn.
Das ist wahnsinnig groß. In der Decke sind noch Orgelpfeifen eingebaut. Es gibt diese 2 Spieltische, einmal den Spieltisch, der unten auf der Bühne frei umherfahrbar ist, und dann natürlich der Spieltisch oben, der auch zu sehen ist, wenn der mobile Spieltisch hinter der Bühne steht. Und diese Akustik in der Elbphilharmonie ist unheimlich schwierig, und für so eine Akustik eine Orgel zu bauen, ist für einen Orgelbauer natürlich nochmal eine besondere Herausforderung. Und auch da sind Digitalisierungsmöglichkeiten mit einbezogen worden. Es gibt die ganzen klassischen Programmierfunktionen für den Organisten, dass man zum Beispiel nicht angewiesen ist mehr auf jemanden, der die Register weiterschaltet, also die Klangfarbenkombinationen, die man an der Orgel hat. Und das war eine sehr, sehr beeindruckende Orgelführung, die wir da hatten.
Ja, das klingt danach. Ich durfte schon an dem ein oder anderen Konzert teilnehmen in der Elbphilharmonie. Und das stimmt, die Akustik dort ist schon sehr herausragend.
Definitiv. Und Fun Fact, alle Gewerke bei der Elbphilharmonie, die haben fast alle Gewerke haben verzögert abgeschlossen. Der erste, der fertig geworden ist mit seinem Gewerk, war tatsächlich der Orgelbauer.
Du hast erzählt, du bist im Klein Michel angestellt und bist da als Organist unterwegs. Kannst du kurz erzählen, was der Unterschied zwischen Organist und Kantor ist?
Also im Grunde genommen ist der Unterschied hauptsächlich das Wort. Also in der katholischen Welt neigt man dazu, eher vom Kirchenmusiker zu sprechen, und in der evangelischen Welt vom Kantor. Das ist einfach eine Frage der Gewohnheit. Da ich jetzt im Kleinen Michel keine Chöre oder Ähnliches habe und sich meine Aufgabe hauptsächlich auf das Orgelspiel und auch die Pflege des Instruments bezieht, kann man da davon sprechen, dass ich dort als Organist tätig bin, weil da viele Bereiche eben nicht dabei sind, die in anderen Gemeinden ganz selbstverständlich dabei sind. Wenn man in andere Stadtgemeinden guckt, dann hat der Organist auch noch einen Kirchenchor, dann kann man nicht nur noch vom Organisten sprechen, sondern dann spricht man in dem Fall auch von einem Kirchenmusiker. Die Tätigkeit ist einfach unheimlich vielfältig und ist natürlich nicht nur mit dem Musikmachen beendet, sondern fängt damit im Grunde genommen auch erst an. Also während der Pfarrer, das ist immer so das, was man sagt, jede Woche 250 unterschiedliche Menschen trifft, hat der Kirchenmusiker mehr oder weniger immer die gleichen Menschen da, und dadurch bildet sich natürlich auch ein unheimlicher Bezug. Also ich glaube auf jeden Fall, dass er ganz viel dazu beiträgt, dass eine Form von Wiedererkennung dort ist. Also das ist einmal, jeder Kirchenmusiker oder jeder Organist hat seinen eigenen Stil. Also das kann man auch nicht kopieren. Man lernt in der Ausbildung, seinen eigenen Stil zu entwickeln. Und das hören die Menschen sofort. Würde man plötzlich auch in der Kirche eine andere Orgel spielen, dann muss sich die Gemeinde erst wieder an diesen neuen Sound gewöhnen. Und wenn es bei Kirche darum geht, dass man etwas Verlässliches hat, wo man hingeht und sagt, also komme, was wolle, dort kann ich hingehen und finde etwas Gleichbleibendes, Verlässliches, dann spielt da die Musik natürlich mit rein. Die Frage, die sich da immer stellt, ist, ob das immer so bewusst stattfindet oder ob das ein unterbewusster Prozess ist, wo ich sagen würde, dass das hauptsächlich oder dass es bei den meisten wirklich ein unterbewusster Prozess ist und auch gar nicht so verbalisiert wird, sondern dass sich das eher so zwischen Tür und Angel dann, wenn jemand mal irgendwie nach einer Messe etwas zu einem sagt oder wenn man jemanden auf einem Gemeindefest trifft, dann kann man das raushören.
Du spielst als Organist ja nicht nur bei den Gottesdiensten, sondern auch bei allen anderen Anlässen, die im Kirchenjahr so auftauchen, wie zum Beispiel die feste Taufe, Hochzeit, aber halt auch Bestattungen. Gibt es Lieder, die in allen Anlässen gespielt werden könnten?
Das ist eine schwere Frage. Grundsätzlich ist immer die Frage, ist die Musik für die Menschen da oder ist die Musik für den Gottesdienst da? Und wenn die Musik für den Menschen da ist, dann kann man natürlich immer sagen, es sollte die Musik gespielt werden, die für die jeweilige Situation förderlich ist. Und das ist oftmals auch als Musiker schwer, das immer nachzuvollziehen. Und dann so bestimmte Ideen von das passt oder das passt nicht, die man irgendwie in der Ausbildung mitbekommen hat, auch mal stecken zu lassen und zu sagen, da komme ich vielleicht emotional jetzt gar nicht ran, weil ich die Situation gar nicht so kenne. Und insofern kann so ein Lied wie Nun danket alle Gott beispielsweise durchaus auch sowohl bei einer Firmung, bei einer Taufe, bei einer Trauung wie auch bei einer Beerdigung gespielt werden. Das ist halt nicht immer ganz einfach und das verlangt eine ganze Menge Gespräch und Fingerspitzengefühl im Gespräch mit denjenigen, die es dann auch betrifft.
Wie läuft es bei euch ab? Kommt der Pastor/Pfarrer auf dich zu und sagt, spiel mal bitte diese Lieder, egal zu welchem Anlass? Oder hast du auch Kontakt zu den Angehörigen oder zu den Hochzeitsfeiernden?
Also in der Regel läuft das so, also um Gottes Willen, das wäre schrecklich, wenn der Pfarrer irgendwie drei Lieder hätte, die er dann immer bei jeder Gelegenheit hervorkramen würde. Ich weiß, dass das an ganz vielen Orten so läuft, aber das ist nicht mein Anspruch und ich bin froh, dass ich in einer Gemeinde bin, in der ich diesem Anspruch dann auch gerecht werden kann. Nein, das läuft in der Regel so, dass der zuständige Zelebrant, der Pfarrer, meine Kontaktdaten weitergibt und ich dann mit den jeweiligen Menschen in Kontakt trete und dabei dann ja schon oftmals relativ schnell heraushöre, worum es geht. Also es gibt, das fängt an vom Brautpaar, die einfach eine kirchliche Trauung haben wollen, gar nicht so viel unbedingt direkt damit verbinden, aber das findet erstmal statt und das soll ja auch so sein, bis hin zu sehr, sehr schwierigen familiären Situationen, wo Familien zusammenkommen in kirchlichen Situationen, die vielleicht außerhalb dieser Situation nicht zusammengekommen wären. Und da gilt es dann, das zum einen im Austausch mit der Familie einzufangen, als auch musikalisch einzufangen. Und wenn man jetzt zwei Parteien nur sich vorstellt, die einen sehr modern, die anderen sehr konservativ, da kann Musik schon ein ziemlicher Zankapfel werden.
Wie löst du das, wenn du merkst, da sind zwei so unterschiedliche Positionen? Also gibt es da eine Möglichkeit zu sagen, schaut doch mal, was vielleicht der Verstorbene gerne gehört hat oder setzt sich dann immer irgendeine Position durch?
Also ich glaube, pauschal kann man das nicht beurteilen. Also es gibt Situationen, die sind tatsächlich so verzwickt, dass ich dann dazu übergehe zu sagen, lassen Sie mir bitte mal Freiraum. Ich suche ein paar Lieder allgemeinerer Natur aus, die man durchaus auf so einer Beerdigung singen kann. Also im Grunde genommen erstmal so die am wenigsten schlechte Lösung. Damit ist dann schon mal eine ganze Menge erreicht. Und dann warte ich erstmal, bis der Gottesdienst beginnt. Und was bei der Ausbildung als Organist eine ganz große Rolle spielt, das ist auch übrigens nur bei der Orgel der Fall, ist die Orgelimprovisation. Und die wird genau so unterrichtet, dass man in der Lage ist, in solchen Situationen Stimmungen aufzufangen und die Stimmungen zu katalysieren. Und ich würde sagen, dass das bisher in den meisten Fällen immer sehr, sehr zielsicher war, was dann passiert ist. Aber du sprichst ja im Grunde genommen eine ganz entscheidende Frage dabei an, für wen ist eigentlich die Musik? Und da kann man natürlich als Angehöriger sagen, ja, die Musik ist für denjenigen, der gestorben ist. Ich will da eine Musik, die ihm etwas bedeutet hat oder ihr etwas bedeutet hat. Man kann sagen, die Musik ist jetzt für diejenigen, die trauern da. Man kann aber auch sagen, dass die Musik für diejenigen ist, die zu der Beerdigung oder zu den entsprechenden Gottesdiensten dann kommen. Und auch das ist immer ein ziemliches Abwägen. Also es kann ja sein, dass testamentarisch sogar verfügt wurde, dass eine bestimmte Musik gespielt werden soll, die aber in der Konstellation oder in der Situation, in der es stattgefunden hat, die derjenige, der verstorben ist, vielleicht bei seinem Wunsch gar nicht mit einberechnet hat, vollkommen unpassend wäre. Also das, um wieder ins Anekdotische zu kommen, also das Extrem, was mir mal passiert ist, ist, dass in Bottrop der Verstorbene sich auf seiner Beerdigung das Schalke-Lied gewünscht hat und die Gesellschaft da eher mit Befremden bis Irritation drauf reagiert hat, was jetzt auch irgendwie nicht verwunderlich ist. Also er war Schalke-Fan, also so verständlich war das dann schon, aber es passte wirklich in dieser Situation nicht und dazu wurde es dann auch noch vom Band abgespielt. Das war dann auch, ist auch immer so eine Frage, das ist dann in so einer Situation dann wenig authentisch. Es war aber auch insgesamt eine sehr, sehr schwierige Konstellation, in der das stattgefunden hat, weil alle etwas von dem Tod des Verstorbenen überrumpelt waren. Dann gibt es aber auch Situationen, wo die Angehörigen sagen, ich trauer ja nicht unbedingt um den Verstorbenen, dem geht's ja eigentlich gut, weil er jetzt verstorben ist, sondern ich trauer, weil mir etwas fehlt. Also dieser Gottesdienst ist auch für mich da. Mhm. Und in der Situation kommt es dann sehr häufig vor, dass sehr, sehr konkrete Vorschläge gemacht werden, ob man nicht dieses oder jenes spielen könnte, weil das dann wiederum bei der Trauerbewältigung, beim Abschied nehmen, dann den Hinterbliebenen hilft.
Mhm.
Naja, und dann gibt es noch so Gruppen, die das eher aus so einer, man könnte schon sagen, bürgerlichen Perspektive sehen, die sagen, es muss alles hübsch in Ordnung sein. Es werden die Lieder gespielt, die man halt so erwartet. Und damit wird dann die Erwartungshaltung von, in Anführungszeichen, dem Publikum, das dann zu den Trauernden noch hinzutritt, erfüllt. Was davon jetzt der Königsweg ist, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich glaube, das kann man gar nicht. Und das ist, glaube ich, mit ein Grund auch, warum das Amt eines Kirchenmusikers so wichtig ist, weil man dann weiß, in welche Richtung es gehen kann und man das dann austarieren kann und den Leuten auch vielleicht helfen kann zu finden, was sie eigentlich selber wollen.
Mhm.
Oftmals, also jeder weiß, dass er sterben wird, aber keiner macht sich darüber Gedanken und jeder weiß auch, dass in aller Wahrscheinlichkeit die Elterngeneration vor einem versterben wird, aber die wenigsten machen sich halt Gedanken darüber und dann muss das oftmals alles in 12 Tagen geschehen.
Ja.
Und da sind natürlich Fragen wie Musik gegenüber anderen Fragen oftmals sehr, sehr nachgeordnet. Und dann hilft so ein Organist, ein Kirchenmusiker schon, diese Fragen auch etwas schneller für sich zu beantworten. Ich glaube, das ist ganz wichtig und es gibt ja auch nichts Schrecklicheres, als wenn man sagt, naja, die Beerdigung war an sich eigentlich das, was man sich so vorgestellt hat und was auch hilfreich ist, aber um Gottes Willen diese Musik, da wird man sich dann viel mehr noch dran erinnern als an alles andere. Und ich sage immer, im Idealfall stört sie nicht, im besten Fall hilft sie.
Ja. Ja, Musik kann halt viel auslösen. Nicht umsonst wird sie in Filmen als stimmungsunterstützend eingesetzt.
Ja, wobei da das Spannende ist, dass Musik zum Lenken von Emotionen eingesetzt wird. Aber wenn man beispielsweise mal die Filme von Alfred Hitchcock sich anguckt, immer an den Stellen, wo es am spannendsten wird, ist keine Musik.
Okay.
Da hört die Musik auf. Und dann ist aber auch der Fokus erreicht. Das heißt, auch in einem Gottesdienst, in einer Messe könnte man sagen, die Musik spielt so lange, bis der Fokus auf etwas gelenkt ist und dann braucht es die Musik nicht mehr.
Mhm.
Also sie macht sich damit im Grunde irgendwann selber überflüssig. Und das ist ein ganz wesentliches Merkmal, glaube ich, von Kirchenmusik, dass sie kanalisiert und fokussiert und versucht, Dinge auf den Punkt zu bringen.
Was ich immer merke, ist, dass gerade zu Beginn, wenn die Trauergesellschaft reinkommt und die Orgel spielt oder sie dann anfängt, dass die Leute zur Ruhe kommen und nochmal innehalten können. Das ist ein Moment, den ich immer wieder faszinierend finde in Trauerfeiern, dieses einmal zur Ruhe kommen und jeder hat seine eigenen Gedanken an den Verstorbenen.
Naja, also wir leben ja, glaube ich, alle irgendwie mit einem Handy und haben irgendwie alle ständig Input und diese Situation, dass man einfach mal so gar nichts gerade macht und einfach nur so rumsitzt, also im besten Sinne einfach nur existiert, die kommt, glaube ich, immer seltener vor. Also wenn ich mir das so in alten Filmen, vielleicht aus den 50ern oder so angucke, wo der alte Opa noch vor seiner Almhütte gesessen hat und dann hat er da 2 Stunden gesessen und gewartet, bis seine Enkelin kam. Ja, also das sind Bilder, die vielleicht nur in alten Heimatfilmen vorkommen, aber jetzt irgendwie heute nicht mehr. Und das ist eigentlich dann wiederum mit der Orgelmusik zu Beginn auch wie in der Oper, wo dann am Anfang so ein großer Tusch kommt und dann wissen die Leute im Zuschauerraum, jetzt müssen wir aufhören zu quatschen und jetzt lassen wir uns hier auf die Geschichte ein. Und ähnlich ist es dann auch bei der Kirchenmusik. Man lässt sich dann halt auf etwas anderes ein. Es ist dann keine Oper, die vorne stattfindet. Es ist dann ein Gottesdienst und im besten Fall betrifft er einen ja. Aber es ist auf jeden Fall diese Situation, dass man jetzt mal wegkommt vom Input und Zeit hat, Gedanken freien Lauf zu lassen, ohne das vielleicht auch vorher zu steuern, wo es hingeht.
Mhm.
Einfach mal überlegen, wo komme ich denn da aus, wenn ich mal so die Gedanken strömen lasse. Und dafür ist diese Musik zu Beginn da. Sie ist aber auch, glaube ich, und das ist ein ganz wichtiger Nebeneffekt, dafür da, um eine Gemeinschaft zu bilden. weil das, was die Menschen verbindet, ist, dass sie ja alle gleich irgendwie auf diese Musik zu Beginn reagieren. Mhm. Alle hören auf zu reden, alle setzen sich in irgendeine bestimmte Position oder stehen auf oder irgendwas passiert, was alle dann einheitlich machen. Und wenn dann die Musik aufhört und vielleicht irgendwie ein Pfarrer vorne am Altar oder am Sarg angekommen ist, dann passiert nochmal so eine Vereinheitlichung. Es werden alle begrüßt und so weiter. Und dann wird in 90% der Fällen wird etwas gesungen. Und dieses Singen ist etwas Gemeinschaftsstiftendes. Mhm. Das sagt, wir sind jetzt hier in diesem Moment und nirgendwo sonst. Und wir lassen uns jetzt alle darauf ein. Und wenn man jetzt noch davon ausgeht, dass Zeit das Wertvollste ist, was wir im Leben haben, dann kann man sogar sagen, dass die Leute, die zu der Trauergesellschaft dazugekommen sind, in dem Moment auch sagen, ich schenke euch meine Zeit, um jetzt hier gemeinsam mit euch Anteil zu nehmen. Und das, finde ich, ist schon ein sehr, sehr besonderer Moment.
Das stimmt. Ja, ist eine schöne Sichtweise.
Also ich erinnere mich selber an die Beerdigung meines Vaters. Der hat im Ruhrgebiet gelebt und ist auch die Beerdigungsfeier hat in der Kirche stattgefunden, in der ich irgendwann mal angefangen habe mit dem Orgelüben. Eine unheimlich große Kirche, eine unheimlich große Orgel mit einem Organisten, der einfach nur fantastisch ist. Mhm. Und dann gab es die Situation, der Sarg wurde rausgetragen und zum Friedhof gebracht und wir zogen alle hinter den Sarg her und der Organist hat oben eine wahnsinnig beeindruckende Improvisation abgelassen, die mir natürlich nochmal umso mehr zu Herzen gegangen ist in diesem Moment, weil ich zum einen ja unheimlich emotional involviert war, aber auf der anderen Seite auch wusste, was der Organist da oben gerade tut. Mhm. Das war ein richtig toller Moment und wie sich dann alle Menschen hinter diesem Sarg vereint haben, das wird mir noch lange in guter Erinnerung bleiben. Mhm. An dieser Stelle übrigens herzliche Grüße an Christian Gerhards nach Oberhausen.
Hoffen wir mal, dass er es hört. Wenn du Trauerfeiern begleitest, gibt es Lieder oder Musikstücke, die du sehr gerne spielst? Und du sagst, wow, das ist, damit verbinde ich etwas.
Also, wo ich erstmal zu trenne, wären Lieder und freie Orgelstücke. Mhm. Das wird oftmals irgendwie verwechselt. Also bei den Liedern ist es schon ab und zu so, dass Leute aus einem kirchlichen Hintergrund kommen und sagen, Mensch, dieses Lied oder jenes Lied, das gibt mir irgendwie was. Also von guten Mächten ist zum Beispiel etwas, was immer wieder kommt, obwohl es eigentlich ein Lied zur Jahreswende ist und Dietrich Bonhoeffer das im Angesicht seines nahenden KZ-Todes geschrieben hat. Aber das weiß auch nicht unbedingt jeder, das muss auch nicht unbedingt jeder wissen und es kann trotzdem ein sehr emotional bewegendes Lied sein. Darüber hinaus stelle ich bei der Liedauswahl eher eine immer stärker werdende Verunsicherung fest, was man denn eigentlich jetzt da, was, also so im Sinne von, was ist denn da jetzt eigentlich erlaubt? Was darf man denn da jetzt und was gibt es überhaupt? Das hängt natürlich damit zusammen, dass gerade mal jetzt, also ich glaube inzwischen noch nicht mal mehr 50% in Deutschland überhaupt irgendwie sich einer christlichen Konfession zugehörig fühlen. Dazu kommt dann noch, dass die Kirchen leer sind und wenn man dann von oben, ich habe ja immer eher so die Perspektive von der Orgelbühne, da ist schon sehr viel weißes Haar, wenn noch Haar da ist. Daher rührt, glaube ich, diese Verunsicherung, dass man nicht immer weiß, welche Lieder da jetzt irgendwie passend sind. Aber also Tipp an die Zuhörer, einfach mal so ein Gesangbuch nehmen, durchblättern und mal lesen wie ein Gedichtband. Das funktioniert wunderbar, man muss ja nicht jedes Lied gleich singen. Das entdeckt man wirklich, wirklich ganz, ganz tolle Texte. Manchmal in einer etwas antiquierten Sprache muss man irgendwie mit 2 Minuten nochmal nachdenken oder so. Aber da kann man eine ganze Menge entdecken und auch eine ganze Menge Lebensweisheiten. Im Grunde genommen sind diese Kirchenlieder ja sowas wie eine Art TikTok-Video, also die dauern ja auch nicht wesentlich länger.
Das stimmt.
Das, was wir an Lebensweisheiten per TikTok teilen, das hat man halt früher mit Kirchenliedern geteilt. So ändert sich die Technologie immer. Ja, was dann irgendwie mit der Auswahl von freien Orgelwerken passiert, also da gibt es manchmal so Wünsche, die auch eher so aus so einer Pop-Richtung kommen. Wo ich mich persönlich immer mit schwer tue, weil Pop oftmals sehr stark von so einem Synthesizer-Sound abhängt. Mhm. Das heißt, wenn man jetzt das auf die Orgel überträgt, dann klingt das meistens nicht so, wie es erwartet ist, weil sich das gesamte Gepräge verändert, weil der Sound entscheidend ist für das Stück. In den seltensten Fällen kommen Leute und sagen, ich möchte jetzt genau dieses Orgelstück haben, ich möchte jetzt aus der 3. Orgelsymphonie von Vidor den 4. Satz haben oder so ähnlich. Das passiert eigentlich so gut wie nie. Und wenn, dann sind es Orgelkenner, die das irgendwie so wünschen. Was aber dann schon häufiger vorkommt, ist, dass Improvisationen über weltliche Lieder gewünscht werden. Also ich hatte da zum Beispiel eine sehr traurige Beerdigung von einem Kind. Und weißt du, wie viel Sternlein stehen, war da der Wunsch. Aber weil schon vorher klar war, es wird keiner in der Lage sein zu singen, hat man dann den Weg der Improvisation gewählt. Und das war in der Situation auch gut, weil man gemerkt hat, wie unten die Leute bitterlich geweint haben. Und in solchen Situationen kann man dann auch durchaus die Orgel etwas lauter werden lassen. Dann haben die Leute unten nicht das Gefühl, dass sie sich so stark zusammenreißen müssen. Mhm. Man hört es dann auch nicht so. Ob das gewünscht ist oder nicht, das merkt man ja vorher schon, wenn man mit den Leuten dann ins Gespräch kommt.
Ja. Ja. Gibt es herausfordernde Musikstücke?
Also technisch als Organist natürlich auf jeden Fall. Mhm. Und da gibt es so sackschwere Orgelmusik, da traue ich mich gar nicht dran. Mhm. Das würde einfach nur peinlich. Da muss ich dann auch ganz ehrlich den Leuten sagen, wenn sowas gewollt ist, sucht euch da vielleicht einen anderen Organisten. Mhm. Wenn es jetzt wirklich das sein soll, dann ist das jetzt nicht meine Aufgabe.
Nicht dein Steckenpferd, ja.
Genau. Ich hatte zum Beispiel, war auch ein Fall, wo der Verstorbene sich Orgelmusik von Max Reger gewünscht hat. Das war ausgerechnet auch noch während der Corona-Zeit, die Beerdigung des Vaters eines Freundes. Und da habe ich mich dann wirklich fast eine ganze Woche lang hinter die Orgel geklemmt und habe das dann in mühevoller Kleinarbeit dann alles geübt, was dann aber, naja, mehr oder weniger im Auszug der Gemeinde dann untergegangen ist. Aber es war auf jeden Fall ja der Wunsch des Verstorbenen, von daher war es dann auch richtig. Das kann einen dann schon wirklich an die Grenzen treiben. Mhm. Ja.
Ich durfte einmal in der Katharinenkirche beiwohnen. Die haben mittwochs immer Musik und Muße. Und manchmal haben sie dort, ich sag mal, Special Guests. Und da hatten sie eine Konzertorganistin. Sie hatte die Orgel schon studiert, also Kirchenmusik schon studiert, hatte das schon abgeschlossen und hat dann die Konzertlinie noch draufgesetzt.
Konzertexamen.
Ja. Und ich habe dieses Stück gehört und dachte mir, das ist mit einer Orgel möglich. Ich will keinem Organisten zu nahe treten, aber das war einfach nochmal eine ganz neue Dimension, die sich mir aufgetan hat.
Also da ist Hamburg als Orgelstadt, würde ich fast sagen, sogar die Hauptstadt Deutschlands. Es gibt in dieser Stadt so unfassbar gute Organisten auf unfassbar tollen Instrumenten. Wenn man sich das Programm in der Elbphilharmonie anguckt, welche Gastorganisten da hinkommen, also da können sich die Ohren kaum satt hören. Das ist natürlich nicht zu vergleichen mit anderen Regionen, wo man dann sich freut, dass überhaupt ein Organist spielt. Mhm. Und das ist so diese klassische Situation, dass der Lehrer auch noch am Sonntag die Orgel spielt. Also meistens der Musiklehrer. Der hat dann vielleicht gar nicht mal Orgel gelernt, sondern eigentlich Klavier in der Ausbildung. Aber das macht er dann einfach noch, weil er nett ist. Und das ist dann schwierig, von so einer Perspektive wie aus Hamburg dann auf so unterschiedliche Situationen zu schauen. Also man muss ja auch gucken, welchen Organisten hat man überhaupt zur Verfügung. Das ist vollkommen klar, dass man jetzt in einer kleineren Dorfkirche keinen Konzertorganisten zur Verfügung hat, wenngleich man sicherlich einen Konzertorganisten einladen kann. Jede kleinere Stadt hat eine größere Stadt in der Nähe und wenn man da so großen Wert drauf legt, dann wird man das bestimmt organisieren können. Die andere Frage ist dann, ob aber in dieser kleineren Kirche auch ein Instrument ist, auf der Konzertorganist überhaupt so eine Musik machen kann. Und das hängt wirklich vom Einzelfall ab. Jede Orgel ist einzigartig, ist unterschiedlich und man kann kein Stück auf zwei Orgeln vollkommen gleich spielen. Das funktioniert nicht.
Faszinierend.
Genau, und jeder Organist würde auch auf jeder anderen Orgel immer anders spielen. Und das macht es ja gerade so einzigartig, dieses Instrument. Und auch so fantastisch.
Jetzt hattest du schon über den Tod deines Vaters gesprochen und dass du schon die ein oder andere Trauerfeier begleitet hast. Hat sich deine Sicht auf den Tod verändert?
Also meine Sicht auf den Tod. Ich glaube, das hat sich schon ganz früh irgendwie angebahnt. Also ich weiß gar nicht mehr, wie alt ich da war, irgendwie 14 oder 15 oder so, und ich wollte unbedingt einen Laptop haben. Und dann bot sich die Gelegenheit, dass ich die 6 Wochen Sommerferien auf dem Friedhof verbringe und vormittags immer die Beerdigung spiele. Und das war auch noch ein unheimlich heißer Sommer und deswegen sind sehr viele Leute gestorben und das ging da immer im 20-Minuten-Takt, 5 Minuten Pause, 20 Minuten die nächste Beerdigung, und ich bekam dann immer irgendwie so einen Umschlag zugesteckt. Und am Ende der 6 Wochen hatte ich den Laptop zusammen und konnte noch einen zweiten Monitor daneben stellen. Das war natürlich für mich damals fantastisch. Was ich damals, glaube ich, noch nicht so verstanden hatte, war diese unheimliche Bandbreite an Beerdigungen, von denen ich da Zeuge wurde. Also das fing an von der ganz normalen Beerdigung, wo keiner so recht Anteil nahm, aber es waren viele Leute da und das hat man dann jetzt so erledigt, bis hin zu Beerdigungen, wo alle tief traurig waren und man selber schon fast an der Orgel mitgeweint hätte, weil das so überschwappte. Dann gab es Beerdigungen, wo vielleicht noch eine ältere Nachbarin Anteil nahm, und das war auch die einzige, die noch dazugekommen war, wo man dann irgendwie auch schon überlegt hat, ob man jetzt noch mit zum Grab geht, damit da überhaupt jemand steht. Und dann gab es natürlich auch Beerdigungen, wo alle unheimlich fröhlich waren und sich einfach für den Verstorbenen gefreut haben, dass es jetzt geschafft hat und ist jetzt überwunden. Und irgendwie kriegt man das dann doch auch an der Orgel mit, was, also selbst wenn man jetzt mit den Leuten nicht so viel zu tun hat, und also damals habe ich immer die Liedpläne dann vom Pfarrer in die Hand gedrückt bekommen, es war doch irgendwie immer klar, so welcher Rahmen von dieser Beerdigung ausging. Und das, glaube ich, hat mein Blick schon auch auf Beerdigungen geprägt. Weil letzten Endes können wir selber entscheiden, wie wir auf Beerdigungen schauen wollen. Es ist alles möglich. Es gibt keine Grenzen. Es gibt kein, das macht man so oder das macht man nicht so. Und es gibt Leute, die an ein Leben nach dem Tod glauben. Und für die Menschen ist es vielleicht am traurigsten, dass jetzt jemand nicht mehr da ist. Aber das ist ja eine Trauer, die man selber hat, weil man selber einen Verlust erfährt.
Ja.
Man trauert ja nicht, weil eine Person gestorben ist, sondern im Grunde genommen betrauert man sich ja dann selber. Und dann gibt es Menschen, die darum trauern, dass eine Person auf eine bestimmte Art und Weise gestorben ist. Da gibt es ganz viele denkbare Szenarien, die auch immer wieder ja vorkommen. Und was da für unterschiedliche Formen von Trauer möglich sind, das kann man, wenn man regelmäßig an Beerdigungen teilnimmt, schon auch erfahren. Und ich für mich würde sagen, also wenn ich das beispielsweise auf den Tod meines Vaters jetzt beziehe, was mir am meisten fehlt, ist, dass er für mich nicht mehr da ist. Ich glaube aber, dass er für sich ein gutes und seliges Ende gefunden hat. Und deswegen ist das so ein zwiespältiges Gefühl zwischen Freude auf der einen Seite für ihn und Überwindung von Selbstmitleid für mich selber, wo ich mir dann immer sage, ja gut, bei anderen Menschen sterben die Eltern auch in der Regel vor einem selber. Das gehört jetzt einfach dazu und gut, dann muss ich jetzt halt selber diese Strecke weitergehen und kann auf die väterliche Unterstützung nicht mehr zurückgreifen.
Trotzdem darf man ja traurig sein.
Auf jeden Fall.
Weil dieser Mensch nicht mehr da ist und einen begleiten kann.
Definitiv, definitiv, ja.
Hast du Stand jetzt ein Musikstück, was auf deiner Beerdigung gespielt werden soll?
Nee. Also was ich tatsächlich gemacht habe, ist, dass ich sämtliche Papiere, Testament, Vorsorgevollmacht und so weiter und so fort, das liegt alles bereit. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich so viel Beerdigung gespielt habe, dass ich so viel Geschichten darüber gehört habe, wo es nicht da ist, dass ich das mal gemacht habe. Und da habe ich mir natürlich auch die Frage gestellt, soll ich jetzt da auch irgendwie was über meine Beerdigung reinschreiben? Und irgendwie habe ich die auch noch nicht so ganz beantwortet. Ich glaube, ich bin kurz davor zu sagen, am liebsten gar keine Musik. Andererseits nehme ich ja mit so etwas, was ich dann da reinschreiben würde, den vielleicht anteilnehmenden Hinterbliebenen die Möglichkeit, das für sie passende da reinzusetzen. Vielleicht habe ich da einfach noch nicht die Form von abstrakter Sprache gefunden, die es braucht, um das zu formulieren.
Ja, das führt noch mal ein bisschen weiter weg und wieder zurück zu deinem Studium. Da hast du dich mit der Geschichte der Kirchenmusik auseinandergesetzt. Lässt sich da ein Wandel in der Musik erkennen? Also werden jetzt andere Lieder gespielt als damals? Kann man das so pauschal sagen? Also wir wissen ja nicht, welche gespielt wurden.
Doch, im Grunde schon. Also man kann es beispielsweise an Gesangbüchern nachvollziehen. Gesangbücher gibt es, sagen wir mal so, seit dem 16. Jahrhundert. da kommt das dann irgendwie so auf mit dem deutschen Kirchenlied bei Martin Luther und so, und dann kommen die Katholiken, die sind dann, und dann geht das dann immer weiter bis in die heutige Zeit. Und da sieht man dann schon, welche Lieder rausfallen und welche nicht. Und die Lieder, die nicht rausfallen, sind ja offensichtlich die, die gesungen wurden. Und so kann man dann schon nachvollziehen, was dann wohl höchstwahrscheinlich gesungen wurde. Es gibt natürlich auch Zeitungsberichte und Briefe über Beerdigungen, wo dann drin steht, was gespielt wurde. Es gibt eine ganze Reihe von Trauermusiken, auch von Bach und von anderen Komponisten. Mhm. Also, dass Musik bei Beerdigungen da eine große Rolle gespielt hat und dass da auch eine ganze Reihe von Chorälen drin waren, das wissen wir alles aus der Zeit des gregorianischen Chorals. Ganz klar, das Requiem, das war vorgegeben, die Musik. Das wissen wir schon. Und deswegen wissen wir auch, inwiefern sich das verändert hat. Und was das Spannende daran ist, ist, je mehr sich die Menschen mit existenziellen Fragen beschäftigt haben, desto intensiver war auch die Beschäftigung mit dem Tod. Also wenn ich jetzt einfach in Anführungszeichen eine 0815-Beerdigung mache, weil ich es nicht besser weiß, dann hängt das ja auch damit zusammen, dass ich mich vorher nicht damit beschäftigt habe. Mhm. Ich bekomme das einfach nicht organisiert in der Kürze der Zeit. Wenn ich aber eine Beerdigung habe, die wirklich passgenau ist wie ein Maßanzug, dann ja deswegen, weil ich mich vorher in diese kulturelle Situation gebracht habe, mich damit auseinandergesetzt habe, mir überlegt habe, welche Möglichkeiten es gibt oder sie einfach passiv auch nur wahrgenommen oder gelernt habe oder erfahren habe, indem ich bei anderen Beerdigungen war. Und je weiter man dieses Thema von sich wegschiebt, desto schwieriger wird es dann natürlich in der Situation, das alles passend zu gestalten. Und desto mehr ist man dann auf andere angewiesen bei der Auswahl. Ich glaube, dass die Entwicklung dahin geht, dass es immer säkularer wird, dass immer weniger Sinn für Gottesdienstkultur besteht. Im Idealfall geht man da einfach nur hin, aber warum das jetzt einer bestimmten Dramaturgie folgt, warum jetzt bestimmte Dinge aufeinander abfolgen, das so oft gehen die Menschen gar nicht mehr in die Kirche, in den Gottesdienst, als dass sie das irgendwie in Frage stellen würden. Und da Kirchenmusik ja immer eine Form von Beiwerk von Kirche ist, fällt das dann natürlich noch umso mehr hinten rüber und bereitet dann in solchen Situationen natürlich Schwierigkeiten. Also eine Veränderung findet auf jeden Fall statt, die hat immer stattgefunden. Also das können wir für die Anfangszeit, so sagen wir mal ab 900 bis 1300 können wir das wunderbar nachverfolgen. 1300 bis 1500, also 1517 Martin Luther, da dreht sich das ja auch nochmal. Das ist ja diese berühmte 1500-Wende, die es dann gibt. Dann die ganze Phase im Barock, wo es im Grunde sehr, sehr martialisch wird in der Ausdrucksform, wo sogar, wenn wir jetzt an Chorliteratur denken, also der Sopran singt plötzlich unterhalb des Alts und der Alt singt oberhalb vom Sopran, dadurch entsteht eine sogenannte Stimmkreuzung und das ausgerechnet an der Stelle, wo es um Kreuz und Tod geht.
Okay.
Das kann man nicht hören, das kann man nur sehen, also so weit geht die Auseinandersetzung mit solchen Themen.
Ja.
Dann kommen wir ins 19. Jahrhundert, wo die Frage immer weiter aufgeworfen wird, inwieweit klagen wir den Tod des Trauernden? Also ich denke da jetzt beispielsweise, also das könnte man am Dies Irae, an Tag des Zorns, Tag der Zähren im Verdi-Requiem festmachen. Mhm. Also da geht wirklich die Post ab.
Ja.
Da ist das Höllenfeuer, da wird einem ja selber schon warm vom Zuhören. Und dann gibt es aber wieder solche Wandlungen, wo man sagt, naja, aber jetzt geht's ja eigentlich dem Verstorbenen doch ganz gut. Und da kommt mir das Requiem mit diesem wunderschönen In Paradisum in den Sinn, der eben sagt, nein, der Verstorbene, das ist jetzt nicht der Tag des Zorns, das ist jetzt seine Erlösung, seine Auferstehung, er wird den Weg weitergehen.
Hm.
Und wer das noch nicht gehört hat, also man findet das auf jeden Fall auf Spotify, auf YouTube und so weiter, das In Paradisum, das ist wundervolle Musik. Und wenn man sich so verschiedene Totenmusiken mal nebeneinander hält, dann stellt man einen unheimlichen Wandel nicht nur in der Ausdrucksform der Musik fest, sondern auch im Umgang mit dem Tod. Wie wird denn der Tod eigentlich gesehen? Ist das so diese kalte Fratze, der Sensemann, der von hinten kommt und einen umsäbelt? Oder sind es vielleicht Engel ins Paradies, mögen Engel dich begleiten? Das ist das, was im Mittelalter im Grunde schon in Latein gesungen worden ist. Also, dass man als Verstorbener mehr oder weniger emporgehoben wird. Und das sind ganz unterschiedliche Vorstellungen. Und da bin ich wirklich gespannt, wohin sich das entwickeln wird, insofern, als dass die heutige Vorstellung sich gar nicht so vereinheitlichen lässt. Das ist nicht so auf den Punkt zu bringen, wie das in der Vergangenheit war. klar, es wird alles immer irgendwie pluraler, immer individueller. Das wird sich zeigen. Vielleicht ist das aber auch einfach ein höherer Anspruch an die Kirchenmusiker, dass man sagt, okay, da müssen wir passgenauer zuschneidern.
Ja.
Und da können wir nicht mit alten Konzepten daherkommen, wie das ja im Grunde genommen seit so einer Kirchenmusikerausbildung so seit Ende des 19. Jahrhunderts oder wann das so aufgekommen ist, dann da fahren, sondern das verlangt schon jetzt etwas mehr Fingerspitzengefühl.
Mhm. Ja, das ist doch mal auch ein schönes Schlusswort. Lieber Christoph, ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken für deine Zeit und für dieses tolle Gespräch.
Herzlich gerne.
Liebe Zuhörer und liebe Zuhörerinnen, euch vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wir freuen uns über euer Feedback, über eine tolle Bewertung und über Sterne. Möchtet ihr keine Folge verpassen, dann abonniert diesen Podcast. Unsere nächste Folge erscheint in einem Monat. Bis dahin bleibt gesund. Eure Sonja.